wann entwickeln Unternehmen Führungskräfte weiter? In ganz, ganz vielen Fällen sehen die irgendwie Kununu-Bewertungen schmieren ab und sehen doof aus. Die Leute beschweren sich über die Führungskräfte oder gehen. Retention ist schlecht. Dann entwickeln wir mal unsere Führungskräfte weiter. Und das ist ja auch nicht der richtige Weg, um das Ganze anzugehen, weil dann fühlt sich Führungskräfteentwicklung für die Führungskräfte wie eine Bestrafung an. Und das soll es ja auch nicht, sondern ich muss ja auch die Führungskräfte motivieren, sich weiterentwickeln zu wollen. Ich muss dafür sorgen, dass sie eine gute Führungskraft sein und werden wollen und in ihrer Rolle wachsen wollen. Nur dann können sie Leute gut führen, nur dann bleiben Leute happy im Unternehmen.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein wundervolles, herzliches Willkommen zu unserer nächsten Folge von HR Ungeschminkt, der ehrliche Personalpodcast.
Heute sind wir HR ungeschminkt.
Heute sind wir HR ungeschminkt, nicht mehr HR ungeschminkt. So mal zwischendurch was wagen, werde ich direkt wieder von der Seite angefahren. Nein, wir sind aber heute natürlich nicht alleine. Ihr habt ja gerade schon gehört, ich bin mit der lieben Anjali im Podcast heute. Und wir haben auch heute wieder Besuch, und zwar den Max und den Patrick von der TAM Akademie. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
Hi, danke euch.
Vielen Dank. Wir freuen uns genauso.
Also wir freuen uns wirklich schon extrem lange auf diese Folge, ne? Und ich muss kurz sagen, wir hatten in der ersten Folge geschrieben, da ging es ja um Talent Attraction. Dann hatten wir überlegt, eigentlich würdet ihr in der dritten Staffel am besten passen, aber irgendwie wollten wir auch nicht so lange warten und deswegen ist es jetzt die zweite geworden. Wir freuen uns also, wie ihr merkt, schon seit wir den Podcast gegründet haben, auf eine potenzielle gemeinsame Folge.
Eigentlich haben wir den Podcast nur gegründet, damit wir auch mal euch einladen können.
Ganz verständlich.
Auch herzlich willkommen von mir. Und ich fand es so witzig, dass Annika jetzt auch sagt, Max und Patrick von der TAM, weil auch für mich seid ihr einfach Max und Patrick von der TAM. Aber wollt ihr vielleicht zwei Sätze dazu sagen?
Meinst du damit? Oder?
Nee, und auch nur als von der TAM. Aber wollt ihr vielleicht zwei Sätze dazu sagen, wer ihr seid?
Nee, ich glaube, das stimmt aber schon. Das stimmt schon. Also wir haben auch keine eigene Identität. Wir sind einfach nur Max und Patrick von der TAM.
Cool.
Aber nein, Patrick, stellst du mich vor und ich stell dich vor?
Nee, lass mal lieber jeder selber heute.
Na gut, ausnahmsweise. Dann fange ich einfach mal an. Ich bin Max von der TAM, bin Wirtschaftspsychologe, bin Head of Marketing und seit fast 7 Jahren mit dabei als TAM Akademie. Wir sind einer der, ich würde sagen, am schnellsten wachsenden Anbieter für Führungskräfteentwicklung in Deutschland. Wir begleiten Unternehmen vom Hypergrowth Scale-Up wie einem Personio bis zu Großkonzernen wie Wirth und Fissmann dabei, ihre Führungskräfte zu entwickeln und damit Mitarbeitende zufrieden und performant zu machen und das Unternehmen ganzheitlich, ja, für die Zukunft zu rüsten.
Yes, und Max und ich machen das gemeinsam und schon seit vielen, vielen Jahren tatsächlich, weil wir relativ früh in der TAM bei der Neugründung mit eingestiegen sind. Ich habe vorher mal bei Daimler gearbeitet, komme eigentlich aus dem Corporate-Umfeld, habe dann mal einen kurzen Abstecher gemacht, weil ich mal Entertainer auf dem Kreuzfahrtschiff war, als das moralisch und ethisch und umwelttechnisch noch nicht so heiß diskutiert wurde, wie es heute wird. Auch von Haus aus Wirtschaftspsychologe, und Max und ich bauen hier wirklich auch im Duo die TAM auf. Mich jetzt gerade ein bisschen erinnert an Thomas von Finanzfluss, like wer es noch kennt. Der stellt sich ja auch mal so vor, das wird ja auch so als Adelstitel tituliert, und ähnlich ist es bei uns, glaube ich, auch, weil einfach unsere Personal Brands auch sehr, sehr eng mit unserem Unternehmen, mit der TAM Akademie zusammenhängen. Aber vielleicht, das kommen wir dann nochmal im Podcast drauf zu sprechen, warum das auch so ist, weil das auch wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dieses Unternehmen, diese Akademie, die wir hier bauen, rund um moderne Führung, weil wir es wirklich einfach besser machen wollen, anders machen wollen und größer machen wollen als alle, die bisher da gewesen sind.
Ich finde das als Adelstitel, finde ich richtig schön. Ich finde, das sollten wir uns so beibehalten.
Annika und Anjali von HR ungeschminkt oder einfach nur von der TAM als Adelstitel?
Dürfen wir auch von der TAM als Adelstitel verwenden?
Ja, vielleicht ist das auch noch eine ganz gute Überleitung zu einer Frage, die ich euch mal zum Einstieg direkt stellen würde, weil ihr wart ja beide mal zu Gast bei uns im Podcast, TAM to Talk About People. Können Max und ich eigentlich erzählen, dass wir euch zum Podcasten gebracht haben? Ist das eine legitime Aussage?
Mini-Stretch, aber für mich, ihr habt auf jeden Fall mein Rampensauherz geöffnet. Weißt du?
Also. Das nehmen wir.
Ja. Ich fand es auch richtig lustig bei euch. Ich dachte erst, so eine Videoaufnahme wird super cringe, aber ich fand es dann im Nachgang richtig cool. Und sag mal, habe ich nicht Anjuli auch unabgesprochen dann nominiert als nächste Person?
Yes, yes, you did.
Es greift alles ineinander.
The Circle of HR Podcasting, aber schön, ihr könnt ja gerne nochmal reinschauen und sich die alten Folgen nochmal angucken, ist immer gut.
Und deswegen dürfen wir jetzt nochmal kurz festhalten, jetzt auch den Adelstitel von der TAM verwenden. Also
auf jeden
das ist
Fall.
Jetzt nicht mehr Annika in der Beek, sondern Annika von der TAM.
Du wechselst eigentlich nur.
Okay.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, das ist alles unbezahlte Werbung. Aber warum freuen wir uns jetzt seit Anbeginn der Podcast-Planung darauf, mit euch zu reden? Weil an dieser Stelle wirklich unbezahlte Werbung, zumindest in meinem Berufsleben, man an der TAM nicht vorbeikommt, wenn man über modernes Leadership redet. Und das auch immer ein Programm ist, das ich zumindest meinen Kunden und Kundinnen wärm empfehlen, weil ihr eben dieses ganze Thema New Work, Modern Leadership, HR als People and Culture für mich als Akademie am besten mitbringt. Und deswegen dachten wir, dass wir heute einmal darüber reden, weil wir ja in der Retention-Staffel sind und wir euch ja unbedingt in der zweiten Staffel haben wollten. Wie kann ich Retention durch Modern Leadership machen, erreichen?
Ja, also vielleicht ist die Frage erstmal, wie kann ich durch schlechte Führung für schlechte Retention sorgen? Und da fällt mir zuerst dieser ganz schlimme LinkedIn-Kalenderspruch ein. Mitarbeiter verlassen nicht ihre Unternehmen, sondern Mitarbeiter verlassen ihre schlechten Führungskräfte. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich den niemals irgendwo posten werde.
Du hast den doch auch tätowiert, oder?
Stimmt, aber ich muss den nur einmal ganz kurz als
Neben
Brücke
dem Tam-Tattoo.
Es gibt nur eine Person mit einem Tam-Tattoo und das sind nicht Max und ich, aber das ist ein anderer Insider. Aber den Spruch würde ich gerne einmal bringen, warum Führung so wichtig ist für Retention, weil wenn du halt einfach nicht gut führst, wirst du Leute langfristig verlieren, einfach weil die Wechselwilligkeit relativ hoch ist und die Hürden eines Jobwechsels ja so gering sind. Ich kann ja mir an jeder Bushaltestelle in Berlin einen neuen Job suchen. Also ich werde ja auf dem Weg zur Arbeit 12-mal angeschrien, dass ich zu wenig verdiene, dass mein Arbeitgeber schlecht ist und dass das Gras auf der anderen Seite irgendwo viel grüner ist. Dementsprechend ist die Verfügbarkeit für einen Jobwechsel viel leichter. Umso wichtiger wird Retention Management und umso wichtiger wird moderne Führung. Und deswegen positionieren wir uns auch genau mit diesem Thema.
Dass du sagst, schlechter Kalenderspruch, finde ich ganz witzig. Ich finde auch, diese Aussage immer hat so was von so einem Live, Love, Love, One-Tattoo. Aber wenn man in Gallup-Studien schaut, wenn man in so Engagement-Surveys schaut, welche Faktoren fallen besonders schlecht aus in Teams mit ganz, ganz hoher Fluktuationsrate, dann ist es meistens das Thema Beziehung mit der direkten Führungskraft. So abgedroschen wie der Spruch ist, da steckt ganz viel Wahrheit hinter. Daher kann ich verstehen, dass du es als Tattoo hast, ja.
Ja, voll. Und um das vielleicht auch genau das, was du sagst, Annika, nochmal mit Zahlen zu untermauern. Ich habe letztens eine Xing-Studie erst gesehen, eine relativ neue, die sich einfach damit beschäftigt hat, warum kündigen eigentlich Menschen? Und für 43% der Menschen ist es einfach die Unzufriedenheit mit der Führungskraft. Und wenn man sich auf der anderen Seite anguckt, wie sehr sind Führungskräfte denn eigentlich in Retention eingebunden? Gibt's auch eine schöne Studie von der Uni Lüneburg dazu, dass nur 6% aller Führungskräfte aktiv in das Thema Retention Management eingebunden werden. Also Retention-Maßnahmen mit Planen, Retention-Maßnahmen aktiv mitgestalten können. Und das ist halt erschreckend. Und da muss sich was ändern, um Retention zu fördern.
Wir haben uns ja jetzt so ein bisschen in den letzten Folgen an den Themen abgearbeitet, was auf Retention mit einzahlt. Es war eine wilde Diskussion, aber wir haben mit Gehalt angefangen, haben dann Wertschätzung gemacht. Letzte Woche haben wir ja viel über Führung insgesamt geredet und jetzt reden wir mit euch. Und für mich ist es schon so natürlich, kündigst du nicht nur, weil deine Führungskraft, obwohl jetzt, wo ich drüber nachdenke, eigentlich ja schon. Weil ich glaube schon, das wird immer unterschätzt, weil dein Gehalt, das siehst du so einmal am Ende des Monats, deine Benefits siehst du ab und zu, aber mit deiner Führungskraft arbeitest du einfach jeden Tag zusammen. Und ich habe das Gefühl, das wird so krass unterschätzt, auch was das Thema Mental Health zum Beispiel angeht. Ne? Wenn du irgendwie eine toxische Führungskraft hast, was das mit dir macht. Und deswegen, ich bin total bei dir, es wird einfach viel zu wenig, werden die Führungskräfte auch darauf geschult.
Es gibt ja auch so witzige Graphen über intrinsische und extrinsische Motivation. Ich habe mir auch eure Folgen angehört zum Thema Gehalt, die ich sehr, sehr spannend fand. Ich glaube, gerade die letzte mit Bentje fand ich ultra cool, die Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht zu hören. Worauf ich aber hinaus möchte ist, ich glaube, Menschen verlassen halt auch einfach langweilige, eintönige Jobs, weil wie oft ich von Menschen höre, meine Lernkurve war vorbei. Und da, glaube ich, müssen sich sowohl Menschen selber als auch Unternehmen den Vorwurf machen und sich das ankreiden lassen, dass die keine intellektuelle Stimulierung in Jobs schaffen für Menschen. In einer Zeit, wo wir so viel mit neuen Informationen befeuert werden und wo, ich sag mal, Stillstand eher als was Schlechtes angesehen wird und Wachstum, Lernen und Veränderungen eher als was Positives. Und wir hatten ja am Anfang direkt darüber gesprochen, wie leicht ist es, einen neuen Job kennenzulernen? Wie leicht ist es, mein neues Unternehmen reinzugucken? Und wenn ich dann von der Neugierde getrieben bin, dann bin ich natürlich auch viel wechselwilliger, wenn ich seit gefühlt 2 Jahren irgendwie den gleichen Job mache und gar nicht mit neuen Projekten, mit neuer Verantwortung und mit neuen Inhalten stimuliert werde in meinem Job. Und das wiederum, jetzt die Brücke zur Führung, ist auch ein Führungsthema, weil die Aufgabe einer modernen Führungskraft ist es, auch PersonalentwicklerInnen zu sein. Das bedeutet, aktiv für das Wachstum meiner Mitarbeitenden zu sorgen und aktiv durch Feedback und Entwicklungsgespräche auch darauf einzuzahlen, dass Menschen sich nicht nur für 2 Jahre entwickeln und dann denken, sie sind fertig, sondern vielleicht auch mal für 10 oder 15 Jahre.
Und vor allem eine Sache, die mir da ganz wichtig ist zu ergänzen. Weiterentwicklung bedeutet nicht immer Beförderung und neuen Titel hinterherwerfen, weil ich finde gerade so in diesem ganzen Scale-Up-Segment sagen häufig Leute, ja, man kann sich bei uns doch total weiterentwickeln. Und wenn du dann 2-mal mehr reinfragst und sagst, woran macht ihr das fest, dann kommt ganz häufig daraus, dass Weiterentwicklung ist, gleich eine Person kriegt irgendwie im Zweifel nach 3 Jahren Berufserfahrung VP-Titel, wo ich so sage, das ist keine Weiterentwicklung, das Titelinflation, die einem irgendwann wieder richtig hart auf die Füße fällt, wenn du dann 300 VPs irgendwie in deiner Company rumspringen hast, hast du richtig was gewonnen. Aber ich finde das einen total wichtigen Punkt, inhaltliche Weiterentwicklung.
Um da nochmal reinzuhaken, ist das auch ein sehr, sehr spannendes Spannungsfeld, weil wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Führungskräfteentwicklung und wann entwickeln Unternehmen Führungskräfte weiter. In ganz, ganz vielen Fällen sehen die irgendwie Kununu-Bewertungen schmieren ab und sehen doof aus. Die Leute beschweren sich über die Führungskräfte oder gehen. Retention ist schlecht. Dann entwickeln wir mal unsere Führungskräfte weiter. Und das ist ja auch nicht der richtige Weg, um das Ganze anzugehen, weil dann fühlt sich Führungskräfteentwicklung für die Führungskräfte wie eine Bestrafung an. Und das soll es ja auch nicht, sondern ich muss ja auch die Führungskräfte motivieren, sich weiterentwickeln zu wollen. Ich muss dafür sorgen, dass sie eine gute Führungskraft sein und werden wollen und in ihrer Rolle wachsen wollen. Nur dann können sie Leute gut führen, nur dann bleiben Leute happy im Unternehmen.
Super gut als Mindset-Shift, dass man sich das im ersten Schritt nochmal klar macht. Führungskräfteentwicklung ist keine Bestrafung im Sinne von, weil es bei dir schlecht geht, sondern es sollte als Kultur eigentlich immer so verankert sein, dass ich sage, natürlich sind meine Führungskräfte die, die ich am allermeisten Schule auf den Themen. Patrick, du hattest eben schon so ein bisschen angefangen zu sagen, mit dem Modern Leadership ist eben auch Personalentwicklung machen. Was ist denn für euch Modern Leadership im jetzt vielleicht direkten Vergleich zu Old Leadership oder Traditional Leadership?
Da hilft mir auch immer ein Kontinuum, das muss ich jetzt auf der Tonspur logischerweise erklären in einem Podcast. Und zwar ist das klassische Führung, moderne Führung, postmoderne Führung. Das ist so ein Kontinuum, auf dem wir uns da permanent bewegen. Und klassische Führung ist eigentlich so diese transaktionale Führung in der Kurzform, das heißt Führung von Mitarbeitenden. Das heißt, ich führe meine Mitarbeitenden. Wenn wir dann auf dem Kontinuum weitergehen zu moderner Führung, ist es Führung mit Mitarbeitenden. Also als Führungskraft führe ich mit Mitarbeitenden gemeinsam. Und ganz weit auf dem Kontinuum, postmoderne Führung ist eigentlich das, was auch schon teilweise postuliert wird, aber heiß diskutiert, nämlich Führung durch Mitarbeitende selbst. Das bedeutet, es braucht gar keine Führung mehr. Das sind so Ansätze wie Soziokratie 3.0 oder Holakratie. Und wir sind absolute Vertreter der modernen Führung, das heißt Führung mit Mitarbeitenden gemeinsam. Dafür gibt es verschiedene Tools und verschiedene Haltungen, die ich als Führungskraft entwickeln kann und auch verschiedene Rollen, die ich einnehmen kann. Weil jetzt können wir uns da weiter reinzoomen und können genau dieser Frage auf den Grund gehen, wie führe ich denn eigentlich modern? Und wenn man es jetzt mal ganz in den Nutshell zusammenbrechen will, einfach situativ, transformational und menschenorientiert.
Ich hatte gestern eine Diskussion, wo es um Biases im Recruiting ging, wen man da einstellen soll und wen nicht. Und dann hat eine dieser Führungskräfte gesagt, ja, aber ich kann einfach besser mit den und den Leuten arbeiten. Also wenn ich einfach finde, dass die besser ins Team passen. ist ja eine total valide Frage, war auch eine junge Führungskraft, aber das ist für mich so ein bisschen genau diese Veränderung zwischen ich führe Leute, dass es für mich angenehm ist als Führungskraft, also nehme jetzt im schlimmsten Fall die Leute, die genauso denken wie ich, oder sage ich, es geht darum, dass ich Servant Leadership mache, also dass ich dem Team das biete, was sie brauchen und da eben dann auch mal akzeptiere, dass es eine andere Persönlichkeit gibt, die ja am Ende mein Team diverser macht. So der Fokus weg von die Führungskraft ist die wichtige Person, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es ist ein Zwischenspiel eigentlich zwischen drei Komponenten. Es ist die Führungskraft, die geführte Person und das Unternehmen. Und diese drei Komponenten, die müssen halt im Einklang sein. Und was Patrick ja gerade auch schon gesagt hat, es gibt einen Führungsansatz, der aus rein wissenschaftlicher Sicht zu den effektivsten Führungsansätzen gehört, um die zwei Haupt-KPIs von Führung zu fördern. Das ist Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden und das ist die transformationale Führung. Und die transformationale Führung, das ist auch das, was wir in unserem Programm lernen, das ist der Führungsansatz, der besteht aus vier unterschiedlichen Elementen. Das ist einmal die individuelle Betrachtung, individualized consideration, das heißt die Führungskraft, die geht in ihren Rollen auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein, entwickelt die Fähigkeiten und erkennt die Bedürfnisse, die Motive, weckt das Selbstvertrauen, all diese Sachen, die einfach im individuellen One-on-One mit der Person situativ stattfinden müssen. Dann ist es die intellektuelle Stimulation, das was Patrick gerade gesagt hat, also dass Leute sich weiterentwickeln können, dass sie aus der Komfortzone rauskommen, dass sie wachsen können. Die Vorbildfunktion, also die Führungskraft ist, wird als integer wahrgenommen, als glaubwürdig wahrgenommen. Da gibt es einen guten Merksatz, der ist, tu, was du sagst und sag, was du tust. Also halte das ein, was du versprichst, aber kommuniziere auch die Dinge, die du tust. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade von deinem Unternehmen vorgegeben kriegst, hier das und das sind die Bad News, die jetzt irgendwie ans Team kommuniziert werden müssen, dann kommuniziere auch, in welcher Rolle du das dem Team mitgibst und warum das gerade sein muss und setze einen Kontext dafür. Und dann gibt's noch die inspirierende Motivation und das da geht es ganz, ganz viel um das Thema Vision und das Operationalisieren von der Vision des Unternehmens und der Führungskraft. Und es hat halt unterschiedliche Ebenen, auf denen diese vier Aspekte eingesetzt werden müssen. Und das ist das Team, das ist das Individuum, das ist die Führungskraft selber und das ist der Unternehmenskontext.
Richtig sperrig, so ein hochtheoretisches Konstrukt so auf der Tonspur wiederzugeben. Eigentlich müssten wir da mal so eine kleine Infografik zu einblenden. Ihr, es ist kein Videopodcast, ne? Aber vielleicht können wir einen LinkedIn-Post dazu machen.
Ich wollte gerade sagen, wir packen das in die Shownotes und machen einen LinkedIn-Post. Einer der mindblowing Momente für mich als Führungskraft war dieses Thema, was du eben schon gesagt hast, mit dem authentisch sein oder glaubwürdig sein, weil das habe ich irgendwann sehr gut gelernt, dass ich einfach bin, wie ich bin und das auch meinen Mitarbeitenden sage und sage, hey Leute, manchmal bin ich so begeistert von der Idee, dass ich vergesse, dass es Bedenkenträger gibt und dann müsst ihr mich halt stoppen. Und das hat mir total geholfen, dass ich das sehr offen kommuniziert habe und gar nicht so getan habe, als wäre ich jetzt jemand anderes. Und das ist für mich eben auch das moderne Leadership, dass man es in beide Richtungen sagt, dass ich sage, hey, meine Mitarbeitenden sind so, wie sie sind und keine Roboter, aber das bedeutet eben auch, dass ich als Führungskraft ein Mensch bin und Gefühle habe und vielleicht auch mal übereuphorisch so eine ganz tolle Idee habe, bis die Opsis mir sagen, ja, aber.
Total, aber weißt du, was das bedeutet, Angeli? Da sprichst du, finde ich, auch einen ganz wichtigen Punkt an, den viele Führungskräfte noch nicht genug haben. Um andere Menschen führen zu können, musst du auch wissen, wie du dich selbst führst. Und dann musst du auch wissen, wie du selber als Person bist. Und diese Tatsache, dass du das offen kommunizierst, finde ich erstmal A, unglaublich wichtig. Aber B, braucht die Person auch erstmal gerade eine Reflexion dafür, dass man sagt, hey, ich bin an manchen Stellen einfach overly excited. Ihr müsst mich auf dem Thema managen. Ich glaube, ein großer Teil von Führungskräften da draußen haben diesen Schritt noch gar nicht gemacht, sich einmal selber zu reflektieren und zu sagen, so, in welche Richtung muss ich eigentlich manchmal von anderen gemanagt werden oder muss ich mich auch selber drauf ertappen, weil das so meine Laster in Anführungszeichen sind.
Und deswegen, das ist jetzt der nächste Kalenderspruch, so nur wer sich selbst führt, kann andere führen. Da gab es aber noch eine ganz interessante weiterführende
Studie. Hab ich als Tattoo.
Ah, nice. können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, Anjuli, was das aussagt. Aber die Studie, die ist von der Harvard Business School und die sagt sogar, dass die besseren Führungskräfte sind die Leute, die sich auch gut führen lassen können. Und das fand ich total interessant, weil Leute, die nie geführt wurden, haben ja nie diesen Perspektivwechsel. Wie reagiere ich eigentlich darauf, wenn mal Kritik geäußert wird oder wenn mal ein Feedbackgespräch geführt wird oder wenn ich mal mit irgendwas hingehalten werde? Und diese Studie fand ich total mindblowing. Irgendwie ist die relativ irgendwie einleuchtend, aber ich habe das noch nie so gehört, weil es halt auch als Führungskraft auch wichtig ist, mal zurückzutreten und das Team entscheiden zu lassen, weil ich ja selber auch mal in der Position war, mich gegen meine Führungskraft durchsetzen zu müssen. Und wenn du das mal geschafft hast, dann schaffst du es auch eher, Leute dazu zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen und auch mal den Platz einzuräumen, weil das oberste Ziel von Führung ist ja paradoxerweise, sich obsolet zu machen. Also du willst ja so eine gute Führungskraft sein, dass du eigentlich gar nicht mehr gebraucht wirst. Und wenn du das mal selber erlebt hast, kannst du das, glaube ich, viel, viel besser auch an andere Menschen weitergeben. Deswegen kann ich jedem auch nur empfehlen, sich mal führen zu lassen und mal zu gucken, wie sich das anfühlt.
Ketzerische Suggestivfrage an der Stelle: Wenn ihr negatives Feedback bekommt, dann wird man defensiv und rastet aus, oder? Wie reagiert ihr da drauf?
Ja, zu 100%. Am besten auch laut werden und mit Macht um sich schmeißen.
Ihr macht da jetzt so die Witze drüber. Ich glaube schon, was man einmal ganz deutlich sagen muss, dieses natürlich kann ich Feedback von meinen Mitarbeitenden kriegen, das ist nicht so einfach, wie man sich vorstellt als Führungskraft. Ich habe das auch immer gesagt und ich war auch super überzeugt davon, dass ich total approachable bin. Und irgendwann haben wir so eine Retro gemacht und das war auch ein bisschen hakelig. Und dann sagt meine Mitarbeiterin danach zu mir: Magst du mich jetzt nicht mehr? Und das war für mich so ein ganz krasser Moment, wo ich dachte, oh mein Gott, ist das wirklich die Sorge, die jemand hat, dass ich anfange, jemanden nicht mehr zu mögen, wenn er mir Feedback gibt? Und deswegen, HR-Ungeschminkt-Tipp, ihr müsst als HR Strukturen, Rituale machen, dass Führungskräfte Feedback kriegen, weil das ist nichts, was du einfach mal so on the fly machst als Mitarbeiter. Da sind immer Ängste verbunden, da ist immer dieses, wie reagiert er denn jetzt oder sie? Also ja, vielleicht wird niemand laut, aber vielleicht behält sich jemand das doch im Hinterkopf, weil du ja auch einfach, je höher du aufsteigst, weniger Feedback kriegst. Also ich überlege mir ja dreimal, ob ich dem Geschäftsführer sage, sag mal.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Feedback ist ja was super Wertvolles, was voll das Selbstkonzept irgendwie stärken kann. Aber du brauchst auch ein gestärktes Selbstkonzept, um irgendwie Feedback gut aufnehmen zu können und daraus was Positives zu entwickeln. Und das geht nur durch, je mehr Feedback du kriegst, je öfter du Feedback kriegst, von so verschiedensten Leuten du Feedback kriegst, dass du lernst, damit umzugehen, lernst, daraus das Beste zu ziehen, lernst, es nicht persönlich zu nehmen. Und das gilt ja für Mitarbeitende wie für Führungskräfte. Ich habe letztens mit jemandem ein Interview geführt, hier für die TAM, gibt's auch auf unserem Blog, der ist Executive Headhunter gewesen. Er hat gesagt, das Spannendste, was sie mal im Unternehmen gemacht haben, ist, sie haben 720 Grad Feedback eingeführt. Das heißt, die Führungskraft hat nicht nur Führungskraft von den unterschiedlichen Mitarbeitenden aus unterschiedlichen Abteilungen gekriegt, sondern auch von Familie, Freunden, und das wurde alles im Jobkontext betrachtet. Und dafür muss man bereit sein, dafür muss man in der Lage sein, sowas aufzunehmen.
Was würde deine Mutter dir für ein Feedback als Führungskraft geben, Max?
Ach, Mama ist proud. Immer.
Ja, dann ist aber auch kein differenziertes Feedback, ne?
Auf
dann,
gar keinen Fall. Liebe geht trotzdem raus, Mama.
Was wir mal gemacht haben, ich habe das auch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, weil das war für mich so ein toller Feedback-Ansatz. Wir haben unter den Führungskräften Start, Stop, Continue gemacht, unter Klarnamen. Das heißt, ich habe wirklich hingeschrieben, was wünsche ich mir von der Annika, was sie weitermacht, was sie ändert und was sie anfangen soll. Und das war für mich so viel wertvoller, dieses Feedback, weil du A, dir viel mehr Gedanken über die Person gemacht hast. Also so traurig das ist, natürlich mache ich mir da drei Gedanken mehr, wenn da mein Name drunter steht. Und es war auch viel wertvolleres Feedback, als zu sagen, finde ich, dass die Annika eine gute Führungskraft ist, 1 bis 5. Ja, was bedeutet das denn? Aber das heißt, um nochmal zurückzukommen, damit es kein Feedback-Podcast wird, Modern Leadership bedeutet im ersten Schritt mal, dass ich mich auch mit mir selber auseinandersetze und bereit bin, Feedback zu akzeptieren. Und ich glaube, du musst als Führungskraft das einfach super aktiv einfordern. Immer wieder.
Ja, und jetzt ist aber trotzdem nochmal die Brücke zur Unternehmenskultur und auch HR, weil ich glaube, dafür ist auch HR verantwortlich, diese Feedback-Prozesse aufzubauen als Teil der Unternehmenskultur. Und Anjuli, wir haben ein ähnliches Format, wir haben das sogar bei uns noch weiterentwickelt zu More Less Continue, weil wir die These hatten, wenn ich überhaupt mit was anfangen soll oder mit was komplett aufhören soll, dann ist es vielleicht auch ein bisschen zu hart. Deswegen haben wir das umgewandelt für uns in More Less Continue. Und bei uns sind das sogar persönliche Gespräche. Das bedeutet kein asynchrones schriftliches Feedback, sondern das sagst du dir one-on-one ins Gesicht synchron bei einem Spaziergang in einem Meeting und das wird sogar random über einen Zufallsgenerator zugelost. Das heißt, auch Praktikant macht mit Head-Off, mit VP, mit Geschäftsführerin, mit I don't know. Also das geht Love Hierarchie it. Und Team übergreifend und das stärkt wirklich eine Unternehmenskultur auf einer ganz anderen Ebene und bricht auch sämtliche Silos auf, weil auf einmal muss ich mir darüber Gedanken machen, sag mal, wie macht eigentlich Junior Marketing Managerin ihren Job oder ah krass, von Operations Praktikantin werde ich so und so wahrgenommen. Super, super spannend, super wertvoll. Kostet natürlich Zeit, kostet wenig Geld, außer die Opportunity, geht aber auch easy umzusetzen und stärkt immens die Unternehmenskultur und den Zusammenhalt.
Und was es auch noch stärkt, es sorgt dafür, dass Leute aus unterschiedlichen Bereichen miteinander reden. Also neben der ganzen Weiterentwicklung hast du eben auch noch diese Brücke, dass mal der Junior Marketing Manager mit dir zum Beispiel redet.
Zu 100%, ja.
Love it.
Und das haben wir noch darüber hinaus ein bisschen systematisiert, weil wir machen das auch in unserer Tertialumfrage. Wir machen einmal im Tertial eine Company-Umfrage zu unterschiedlichsten Themen, zu Kultur, aber auch zu operativen. Und da haben wir dieses Format MLC auch für Departments. Also das heißt, ich als Max, als Head of Marketing, setze mich auch hin und mache ein MLC für unser Academy-Team, für unser Ops-Team, für unser Finance-Team. Und wenn ich Feedback habe, dann sage ich auch denen, was solltet ihr als Department starten oder mehr machen, was solltet ihr weniger machen, was solltet ihr genauso weitermachen. Und das halt auch nochmal ein Aufbruch von diesem Silo-Denken und auch noch ein mehr ins unternehmerische Denken reinkommen für alle.
Love it. Erste Anwendungsmöglichkeit für alle, die sagen, ich möchte mehr Feedback und Wertschätzung ins Unternehmen. Was macht noch Modern Leadership aus? Mit den Mitarbeitenden führen, sich selber kennen?
Also, wir haben es eben schon festgestellt, es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen moderne Führung ansetzt. Die erste, bei der es ansetzen muss, ist die Selbstführung, also Leading Yourself. Dann Leading Individuals, also im One-on-One, in einer coachenden Haltung, in einer Facilitation-Haltung mit der einzelnen Person. Dann ist es die Ebene des Teams. Ich muss gruppendynamische Prozesse führen können. Ich muss Teamdynamiken führen können. Ich muss Konflikte beseitigen können. Und dann ist es die organisationale Ebene, also die Kultur zum Beispiel im eigenen Team voranzutreiben und die Vision und die Strategie umzusetzen. Und bei dem ersten Punkt, da habe ich vielleicht auch noch ein sehr, sehr einfaches, aber sehr, sehr für mich und mein Team und ich glaube auch für alle anderen Teams in der TAMS wichtiges Tool, das How to Work With Me. Wir machen mit jedem Team, machen wir mindestens ein bis zweimal pro Halbjahr ein How to Work With Me Meeting, wo jeder einfach sagt, was brauche ich zum richtigen Arbeiten? Was sind die Kommunikationskanäle, auf denen ich am besten erreichbar bin? Wie geht ihr am besten mit mir um, wenn ich mal irgendwie nicht in einer guten Mood bin? Das kann alles Mögliche sein und das kann auch jedes Team so ein bisschen für sich definieren, aber es schafft halt eine Erwartbarkeit. Und zwar untereinander und auch von der Führungskraft. Und Erwartbarkeit, also weiß ich, was mich erwartet bei der Person, ist einer der größten Faktoren, der auch auf psychologische Sicherheit einspielt. Und psychologische Sicherheit, Buzzword des Jahres sowieso, was LinkedIn-Bubble angeht, aber trotzdem ein super wichtiger Faktor, wenn es darum geht, werden Teams und Personen performant. Also können die Leistung abbringen, weil sie sich psychologisch sicher fühlen.
Kritische Rückfrage, Devil's Advocate. Ich höre jetzt schon, wie klassische ManagerInnen sagen, wir sind ja hier zum Arbeiten und nicht als Freunde und machen wir nicht viel zu viel Wokeness und Gender-Gaga um diese Themen. Wie reagiert ich denn darauf, wenn ich sowas einführen will und dann vielleicht meine Geschäftsführung sagt, das brauchen wir nicht, wir sind hier zum Arbeiten und nicht zum Freunde finden?
Richtiger Stromberg-Spruch auf jeden Fall. Ich glaube, oder wir sind auch der festen Überzeugung, nicht jedes Unternehmen muss das volle Maß an New Work und moderner Führung umsetzen. Es geht gar nicht darum, dass alle es perfekt machen müssen. Wir haben zum Beispiel bei uns, wenn wir Unternehmen bei großen Transformationen in Bezug auf Führungskräfteentwicklung begleiten, auch immer einen Grundsatz, das ist das Akronym MAYA. Most advanced yet acceptable. Das heißt, Führungskräfte brauchen Maßnahmen, die zur Unternehmenskultur passen, die irgendwie stretchy sind, die aber immer noch, sag ich mal, akzeptiert werden. Weil wenn du es nämlich versuchst, zu weit übers Ziel hinauszuschießen oder zu viel Veränderung auch auf der psychologischen Ebene, dann findet das keine Akzeptanz. Wenn es keine Akzeptanz findet, wird es nicht umgesetzt und dann wird das eins der vielen Change-Projekte, was dann irgendwie im Sande verläuft und dann bei irgendwelchen Führungsprinzipien endet, die irgendwo an der Tür hängen oder in irgendwelchen Schreibtischunterschränken, die mit ganz sperrigen alten Schlüsseln abgeschlossen werden und nie wieder rausgeholt werden. Deswegen versuchen wir, diesen Stretch rauszufinden, auf den sich Menschen noch einlassen und der Menschen in ihrem Kosmos hilft. Weil du hast nämlich voll recht, wir unterhalten uns ja hier, sage ich mal, aus der LinkedIn-White-Collar-Bubble so über dieses Thema. Es gibt ja auch ganz viele Führungskräfte, die im Shopfloor führen müssen, die in Werkstätten führen müssen, die direkt im Laden führen müssen. Die haben teilweise nicht mal einen Raum, wo sie in mitarbeitenden Gesprächen Ruhe führen können, sondern das muss alles on the fly stattfinden. Und deswegen gilt es auch dann immer gerade als Beratungsunternehmen, da auch wirklich mal hinzuhören und hinzugucken, was die Führungskräfte, was denen wirklich hilft, ist ein Stück besser zu machen. Und was denen nicht hilft, ist perfekt zu machen, nur weil ich das mal in der Uni so gelernt habe.
Finde ich total gut, weil ich meine, das merken wir, wir haben ja immer unsere Deep Dive-Folgen und da merken wir halt schon manchmal, wie weit wir von manchen Realitäten weg sind. Also wir hatten das Thema Sichtbarkeit von HR bei unserer Messefolge, dass wir darüber geredet haben, wie man Leute kündigt. Also dass man darüber nachdenkt, dass man Leute nicht an für sie persönlich wertvollen Tagen kündigt. No brainer an der Stelle.
Was sind das zum Beispiel an Geburtstagen so mäßig?
Geburtstage, oder? Geburt des Kindes, 2 Tage vor Weihnachten, letzter Abend der Probezeit, all sowas. Das war ein Post, der komplett viral gegangen ist, weil die Leute drunter geschrieben haben, an was für beschissenen Tagen sie schon gekündigt wurden. Und viele der Reaktionen waren für mich so erschütternd, weil wir ja wirklich auf diesem sehr High-Flying reden, so ja, und dann muss man die Leute abholen, wo sie sind und die Kündigung auf Augenhöhe machen. Und dann haben halt Leute erzählt, sie haben den ganzen Tag gearbeitet mit ihrem direkten Vorgesetzten und kamen dann abends nach Hause und die Kündigung lag im Briefkasten. Und der Chef hat einfach gar nichts gesagt den ganzen Tag. Da habt ihr total recht, dass man gucken muss, wo kann man hinkommen und was kann ich dem Unternehmen zumuten? Wie würde ich das denn als HR jetzt machen? Also wenn ich sage, ich möchte mein Unternehmen ein bisschen mehr in dieses moderne Leadership führen, was würdet ihr denn empfehlen?
Ich glaube, was immer funktioniert, womit man anfangen kann, ist erstmal den eigenen Führungsansatz mal zu beleuchten und zu hinterfragen und zu gucken, wie führe ich eigentlich, sich ein Bewusstsein zu schaffen für die Führungskräfte, weil ganz, ganz viele Leute führen einfach, ohne sich jemals Gedanken darüber zu machen, wie führe ich eigentlich richtig, was braucht's dafür, habe ich überhaupt ein festes Führungskonzept oder ein Führungsleitbild für mich? Und wenn man inhaltlich reingehen will, sind die absoluten Basics immer Führungspsychologie. Und das hat ganz viel mit Kommunikationspsychologie zu tun. Also wenn ich irgendwie einen ganz, ganz kleinen Spark in Menschen entfachen möchte, wie sie besser führen können, dann geht es am besten, indem ich den Menschen zeige, okay, wie kommuniziert man zum Beispiel gehirngerecht? So, wie spricht man die richtigen Hirnareale an, um auf der Sachebene anzukommen? So ganz klassische Basics, die für Leute, die irgendwie Wirtschaftspsychologie studiert haben oder so No-Brainer sind, aber für viele Leute da draußen halt eben nicht, weil sie es nie gelernt haben. Und da geht's nicht nur um Sender-Empfänger-Modell und so, was man von den 80er Jahren Kommunikationstrainings mitkriegt, sondern geht's wirklich einfach mal reinzugehen, was kommt denn beim Gegenüber an und warum ist das so?
Und wenn man jetzt eine perfekte OrganisationsentwicklerInnen-Antwort geben würde, müsste man ja eigentlich sagen, ich versuche eine Unternehmenskultur aufzubauen, das heißt explizit zu machen, Unternehmenswerte explizit zu machen. Auf Unternehmenswerten bauen ja dann auch im Idealfall die Führungsleitlinien auf oder ein Führungsleitbild. Und auf dem Führungsleitbild bauen ja dann auch die operationalisierbaren Führungswerkzeuge und Führungstools auf. So in diesem 3-Schritt müssen wir eigentlich denken. Und erst wenn ich da bin, dann sollte ich ja idealerweise dann meinen Führungskräften helfen, das durch Trainings, durch Personalentwicklung, durch Coachings, durch Mentorings umzusetzen. Und das ist natürlich die Idealvorstellung, wo wir unendlich viel Zeit und Geld haben und keinen wirtschaftlichen Druck. Das empfehlen wir natürlich auch immer, aber wir müssen ja auch irgendwie pragmatisch sein. Wenn jetzt jemand Führung braucht in Bezug auf Change und Krisenmanagement, weil er jetzt gerade eine Unternehmensübernahme und ein M&A-Prozess ansteht, ja, so be it. Dann muss ich meinen Führungskräften jetzt einmal beibringen, wie sie im Change und im Wandel kommunizieren und wie sie es schaffen, ihre Mitarbeitenden zu behalten. Und wenn das nur dieses eine Mini-Learning ist und diese ja oft verpönte Pflasterlösung im HR oder in der Führungskräfteentwicklung, dann ist es halt auch mal so. Dann müssen wir das auch mitnehmen. Also auch da bewegen wir uns immer auf dem Kontinuum zwischen Idealismus und Pragmatismus. Und müssen einfach gucken, was gibt Zeitorganisation, Ressourcen her, weil es bringt nichts, wenn wir in unseren Studienkonzepten aus dem Wirtschaftspsychologiestudium hängen bleiben, aber das nicht wirklich auf die Straße bringen. Annika, wir haben ja auch mal Führungskräfteentwicklung für euer Unternehmen mal gemacht. Was hast du denn da beobachtet, was die Führungskräfte danach anders gemacht haben als vorher?
Ja, jetzt auf About You schauen quasi, ne? Aktuell noch nicht für Statista, noch nicht. Ich habe das Gefühl, dass an verschiedenen Themen mehr reflektiert wurde, was genau ist eigentlich meine aktive Rolle als Führungskraft. Also was sind beispielsweise Gespräche, und das fand ich ganz spannend, die ich als Führungskraft abfangen muss. Also vorher war es häufig, ich gebe euch ein Beispiel, ein Salary Raise, ja? Ja, boah, ich würde ja total gerne ein Salary Raise geben, aber kann ich ja nicht, weil Kostensituation ist so schwierig. Ich würde aber voll gerne, ich bin total in deinem Boot. Ist natürlich Bullshit, wenn man so ein Gespräch führt, ne? Und das ist jetzt auch ein extremes, überspitztes Beispiel. Aber es geht ja schon bei so Sachen los wie, warum gibt's eine gewisse Office Policy so? Und als Führungskraft kann man ja schon sagen, irgendwie persönlich hätte ich es gerne anders, aber ich habe meine Chance genutzt zu fragen und meine Stimme irgendwie auch zu erheben, warum ich das nicht cool finde. Wenn ich dann aber merke, es wird in eine Unternehmensrichtung entschieden, dann finde ich, habe ich ganz hart gesagt, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich sage, okay, es geht für mich gar nicht, ich packe meine Tasche und gehe. Oder disagree und commit. Das bedeutet, auch wenn ich sage, eigentlich hätte ich persönlich es gerne anders, es ist jetzt für mich aber kein Grund, der meine Grundwerte verletzt, weswegen ich das Unternehmen verlasse. Also sitze ich im Board des Unternehmens und bin dafür verantwortlich, mein Team auch in diese Richtung mitzunehmen und Unternehmensinteressen zu vertreten. Ich habe das Gefühl, dass solche Gespräche ganz oft damals zu HR abgeschoben wurden mit, ja, das ist ein HR-Thema. Wo ich sage, das ist kein HR-Thema, das ist ein Thema für euch als Führungskräfte. Ihr könnt euch Hilfe holen dabei bei HR. Nichtsdestotrotz seid ihr als Führungskräfte an der Stelle die Person, die zuhören müssen, die empathisch sein müssen, die Themen vielleicht auch mal wegmanagen müssen und nicht HR. Und das habe ich das Gefühl, dass dieses Bewusstsein nach den Trainings nochmal deutlich besser geworden ist.
Danke für die Insights, Annika. Und das ist genau das, was moderne Führung ausmacht. Und wir wollen nämlich Menschen dabei helfen, aus dieser intuitiven und reflexartigen Reaktion als Führungskräfte rauszukommen. Weil ganz oft denke ich ja, ich bin jetzt Führungskraft, ich muss jetzt Entscheidungen treffen. Und dann kommt jemand auf mich zu und sagt, ey, ich bin voll unzufrieden mit meinem Gehalt. Und automatisch sind wir im Lösungsmodus und denken so, ja, kann ich ja gar nicht lösen oder ja, würde ich gerne lösen oder vielleicht noch schlimmer, ja, hier hast du 5.000 Euro mehr. So, egal wie du reagierst, ist die Chance, dass du falsch reagierst, ja sehr hoch. Deswegen ist die wertvollste Frage, die wir Menschen auch mitbringen, die in Führungspositionen sind, in welcher Rolle brauchst du mich denn gerade? Also bevor ich in diesen Lösungsmodus reingehe, mir erstmal explizit machen zu lassen, will die Person gerade reden, braucht die mich als Coach, braucht die mich als Unternehmer oder braucht die mich als Personalentwickler, der vielleicht dafür sorgt, wie ich dieses Skillgap der Person schließen kann, damit sie größere Probleme lösen kann. Und das baut dann wiederum auf einem Konzept auf, nämlich der 6 Rollen einer Führungskraft. Und Annika, du hast die auch gerade schon angesprochen. Eine davon ist halt auch der oder die MitunternehmerInnen. So der und die muss halt unternehmerische Entscheidungen mittreffen, mitvertreten. Aber wenn das gar nicht die Rolle ist, in der ich gerade gebraucht werde, sondern vielleicht werde ich gerade als Coach gebraucht, der einfach mal zuhören soll, mal Fragen stellen soll, wo ich mal Dampf ablassen möchte, dann ist das auch in Ordnung. Und das hilft mir als Führungskraft extrem, diesen ständigen Verantwortungsdruck auch mal abzugeben und verschiedene Rollen einzunehmen.
Zwei Sachen dazu. Zum einen habe ich mir dieses in welcher Rolle brauchst du mich gerade, habe ich das auch auf mein Privatleben übertragen. Und das, finde ich, hilft auch total. Also wenn jemand bei dir sitzt und irgendwie Dampf ablässt privat, ob du dann sagst, willst du jetzt jammern oder Dampf ablassen oder wollen wir Lösungen finden? Weil super oft tendiere ich dazu, in diesen Lösungsmodus zu gehen und den Leuten dann schon zu erzählen, hey, wir können das und das und das machen. Und das brauchen die Leute gar nicht. Nur so als Tipp. Hilft sehr. Und was ich eben auch finde, was total wichtig ist bei diesen Führungskräften und den verschiedenen Rollen, ich finde, man hat die als Führungskraft, man hat die aber auch ganz oft als HR. Also wir sind ja prädestiniert für dieses Problem, weil die Mitarbeitenden kommen zu uns und irgendwie gibt es ja schon ab und zu Themen, wo du dir denkst, ja, ist nicht cool, wie das Unternehmen das gehandelt hat. Und dann musst du ja trotzdem irgendwie auch dieses Thema managen, dass du ja nicht sagen kannst, ja, die da oben haben das entschieden. Auch deswegen finde ich es immer total wichtig, Führungskräften und HRlerInnen dabei zu helfen, damit die eben auch mit dieser kognitiven Dissonanz umgehen können. Und ich finde, es ist eigentlich nicht so fies, wie Führungskräfte alleine zu lassen mit diesen Themen als Unternehmen. Also das wird ja oft geframed als, jeder darf so führen, wie er will, was ja super oft einfach nur ist, hey, ist nicht mein Problem, komm du halt damit klar, wenn man es ganz böse ausdrückt. Deswegen finde ich, ist es auch immer sehr wichtig.
Ein wichtiges Thema, was du jetzt gerade genannt hast, ist das Wording, die da oben.
Ja.
Und ich finde, auch das ist häufig so ein Thema, was ich bei jungen Führungskräften mitbekomme, dass eben genau das ja die da oben haben entschieden, wo du sagst, Moment, hast jetzt auch einen Head-of-Titel, du bist jetzt auch die da oben. Also entweder entscheide in dem Moment mit, äußere dich offen in den Managementrunden und werde deiner Rolle als Führungskraft von die da oben bewusst oder trag eben die Entscheidung mit, so auch wenn du sie persönlich vielleicht anders getroffen hättest, so funktioniert's nun mal, ne? Und wisst ihr, wie oft ich diese Diskussion schon geführt habe und wie oft mich dann irgendwie die andere Seite total ungläubig anguckt und sagt, ja, aber wie, es gibt ja noch Direktoren, wo ich so sage, ja, und es gibt dann auch noch C-Levels und dann gibt's noch die Gründer und dann gibt's auch noch einen Aufsichtsrat. So, unsere Gründer sagen auch doch nicht, die da oben im Aufsichtsrat haben entschieden das.
Ja, vor allem du disqualifizierst dich ja einfach als Führungskraft, Entschuldigung. Also ich möchte nicht zu politisch werden, aber man kann natürlich auch mit in der Regierung sein und die ganze Zeit sagen, die Entscheidung war doof. Aber für mich war das immer ein Thema, wenn eine Führungskraft zu mir einmal gesagt hat, hey, die da oben, habe ich die einmal ins Gebet genommen und gesagt, hey, du bist jetzt Teil dieses Führungsteams, du kannst natürlich disagreeen, aber wenn wir das als Unternehmen entscheiden, wie eben Annika schon gesagt hat, ne, dann musst du das eben mittragen. Und wenn das mehrmals aufgekommen ist, war das für mich immer auch ein Moment, wo ich HR ungeschminkt und unbequem war und gesagt habe, du, bist du sicher, dass das die richtige Rolle für dich ist? Weil du kannst nicht hier stehen und sagen, alles, was die da oben entscheiden, ist scheiße. Also wegen mir könntet ihr ja alle von zu Hause arbeiten, aber die Annika aus dem HR hat's entschieden oder was? Das geht halt nicht. Also dann bist du halt keine Führungskraft.
Dann müsste man eigentlich mal als Mitarbeiter nämlich zurückfragen und sagen, was machst du denn eigentlich als Führungskraft in den Managementroutinen dann, wenn alles über deinen Kopf hinweg entschieden wird ja. Und du unseren Zähl nicht einbringst. Das tun Mitarbeitende aber selten, habe ich das Gefühl, dann so nochmal zurückchallengen, ne? Das
ja, auf jeden Fall. Und genau deswegen ist, um die Brücke oder um den Kreis zu schließen, ist so ein Rollenkonzept super, super wichtig, was irgendwie den Führungskräften auch eine Führungsidentität irgendwie gibt. Weil dann wissen sie eben, sie sind auch MitunternehmerInnen. Sie wissen, sie sind auch disziplinarischer Vorgesetzter oder disziplinarische Vorgesetzte. Das heißt, wenn es irgendwie Vorschriften, Richtlinien gibt im Unternehmen, die unbedingt eingehalten werden müssen, so dann sind die auch verantwortlich dafür, dass ihr Team die einhält. Und dieses Rollenkonzept zu kennen und zu haben, super wertvoll, auch für mich als Führungskraft war das so eine der most mind-blowing things. Und auf der anderen Seite auch zu kommunizieren mit dem Team, in welchen Rollen bin ich gerade unterwegs, um wieder diese Erwartbarkeit zu schaffen, ist halt einfach ein Gamechanger, weil wenn ich meinem Team sage, ey, ich finde deinen Vorschlag gut, aber in meiner Rolle als disziplinarischer Vorgesetzter muss ich leider dich auch darauf aufmerksam machen, dass wir hier, keine Ahnung, ich bin im Marketing, eine DSGVO-Richtlinie einhalten müssen, deswegen können wir das so jetzt leider nicht umsetzen. Das ist halt super wertvoll und auch fürs Team einfach bringt's viel Verständnis mit. Und was ich mit 2, 3 Leuten aus meinem Team mal ausprobiert habe, einfach für die, um im Onboarding leichter reinzukommen, war auch mal ihre Rolle oder ihren Job in 6 verschiedene Rollen einzuteilen. Und das hat denen super geholfen, um irgendwie am Anfang eine Identität in der Rolle zu finden. Also ein Rollenkonzept, so die 6 Rollen eines Online-Marketers, das kann jedem in einem Job richtig gut helfen.
Hilft ja auch manchmal für Konflikte. Weil, also wir mögen ja alle nicht so gerne Konflikte.
Patrick mag Konflikte,
aber die meisten Leute ja nicht so gerne. Und wenn man sich dann diese Rollenkonzepte klar macht, dann sieht man ja auch manchmal, wir müssen vielleicht einen Konflikt haben, der gar nichts mit uns privat zu tun hat, sondern auf unserer Rolle liegt. Und was ich ganz oft als HR gemacht habe, war auch das, ähnlich wie du als Führungskraft, zu sagen, wenn du jetzt weiterredest, dann muss ich in meiner Rolle als HR was machen. Also oft bei so Küchengesprächen, wenn dann was passiert, also irgendwer erzählt irgendwas und dann gab es schon Momente, wo ich gesagt habe, du, wenn du jetzt weiterredest, dann kann ich das nicht mehr als Kollegin nur wahrnehmen, sondern dann muss ich das als HR wahrnehmen. Und das heißt, ich muss dann auch handeln. Also bitte überleg dir, ob dieses Gespräch hier weitergeführt wird.
Wie wurde das so aufgenommen?
Eigentlich immer sehr gut. auch da für mich Transparenz und Authentizität. Also es bringt ja nichts, wenn ich jemanden sage, hey, du kannst mir das erzählen und ich trage es nicht weiter, sondern für mich war immer klar, ich habe gesagt, alles, was wir besprechen, bleibt unter uns. Aber eben wenn dann jemand anfing mit, ja, mein Vorgesetzter hat das und das gemacht, wo ich gesagt habe, das ist jetzt ein Punkt, der kann nicht unter uns bleiben, weil da muss ich als HR einfach in diese andere Rolle gehen. Und ich finde, das kann man als Führungskraft ja ganz genauso machen, zu sagen, das kannst du mir als Führungskraft halt nicht erzählen. So, mit Blick auf die Zeit, wenn ich morgen anfangen möchte, als HR zu sagen, ich möchte, dass wir Modern Leadership machen, um die Retention zu stärken, was würdet ihr mir empfehlen?
Was darf es denn kosten und wie viel Zeit hast du?
Also sagen wir, ich habe das Gefühl als HR in meinem Unternehmen, dass die Führungskräfte mehr Hilfe bräuchten und dass es eben nicht nach einem gemeinsamen Nenner geht. Und wir hatten ja das Thema Values gerade schon mal so angerissen und das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch den Podcast. Wie wäre denn der erste Step für mich? Also vielleicht bevor ich jetzt die TAM beauftrage, sondern ich will einfach erstmal, also es muss einfach zum ersten Mal jemand darüber nachdenken und ich denke da jetzt halt mal drüber nach.
Das ist eine sehr schwierige Antwort, weil als Wirtschaftspsychologe ist es unser Job zu sagen, das kommt immer darauf an. Das kommt ja auch darauf an, wo du genau hin möchtest, was der Pain ist und was der Sollzustand ist, der erreicht werden soll. Darüber würde ich mir erstmal Gedanken machen, also versuchen, das Gap zu entwickeln, zu discovern, was wir schließen wollen. Und dann würde ich mir Maßnahmen überlegen. Und ich würde da immer persönlich vorgehen von kostenlos und minimalinvasiv bis hin zu strategisch, langfristig und besonders nachhaltig. Und ich würde immer erstmal mit kostenlos und minimalinvasiv vorgehen und gleichzeitig Betroffene zu Beteiligten machen. Ich habe das Gefühl, wir können den ganzen Kalender nur zu dieser Folge machen. Betroffene zu Beteiligten machen bedeutet, die Führungskräfte auch mal wirklich zu fragen, was braucht ihr denn gerade? Weil oftmals agieren wir auch aus Annahmen aus dem HR heraus, ohne die Leute mal wirklich zu fragen, Annika, was hilft dir? Anjuli, was brauchst du? Das kann was Gleiches sein, das kann aber auch was total Individuelles sein. Ich glaube, das Kostenloseste und Beste, was ich unter einem Führungsteam machen kann, ist sowieso erstmal ein Kohärenzgefühl und ein Gemeinschaftsgefühl und ein gemeinsames Verständnis aufzubauen. Und das reicht auch manchmal, wenn ich die Leute mal 4 Stunden, keine Ahnung, wir hatten früher so, Max, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, so Leadership-Offsets, die haben wir einfach im Park gemacht. So, wir saßen einfach zusammen im Park und haben mal völlig off-topic einfach nur mal unser Gefühl miteinander gestärkt und haben Challenges miteinander geteilt. Da ging es gar nicht darum, dass wir uns einen Speaker reingeholt haben, was das mega viel Geld kostet. Wir haben uns einfach Zeit miteinander genommen, um uns als Team zu alignen. Und auch sowas schon zu schaffen, würde ich jetzt mal als sehr minimalinvasiv bezeichnen und damit könnte ich auf jeden Fall starten. Und dann kann ich natürlich strategische Personalarbeit, strategische Führungsarbeit leisten und eine Mischung aus Training, Coaching, Mentoring aufsetzen, auch mit externen TrainerInnen und SpeakerInnen. Und da gibt's unendlich viele Angebote. Da sind wir einer von vielen Anbietern in Deutschland. Hoffentlich der coolste, bald auf jeden Fall der coolste und der beste, aber das ist noch ein langer Weg, bis alle so die TAM Academy und Top of Mind für moderne Führung haben.
Nehmt eure Values und guckt, was bedeutet das im Führungsverhalten. Also wenn ich ein Value habe, das heißt Trust in People, was bedeutet das für mich als Führungskraft? Und dann habt ihr wieder den Vorteil, dass es nicht euer Führungsverhalten ist, was ihr implementieren wollt. Also HR sagt jetzt, sondern ihr habt die Unternehmenswerte, das ist was, worauf ihr euch alle geeinigt habt. Und es da runterzubrechen, hilft zum einen der Konsistenz im Unternehmen und ihr gebt den Führungskräften auch wieder Hilfe, weil das sind ja ganz oft sehr junge Leute, die einfach zum ersten Mal da auch führen und gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und das finde ich dann auch immer sehr gut. Und HR wird dadurch wieder sichtbar. Also ihr schafft wieder echten Mehrwert darüber. Und das hilft ja dann auch immer für den Sitz am Tisch.
Genau, und dafür würde ich dann nochmal als zusätzliche Argumentation auch Tatsache empfehlen. Ich habe ja gerade gesagt, vom Ist- zum Soll-Zustand zu kommen und gleichzeitig aber auch das Management-Board ganz, ganz aktiv einbeziehen und sagen, die Maßnahmen, die ich hier gerade einrichte, die helfen uns dabei als Unternehmen auf die KPIs und auf unsere strategischen Ziele ABC einzuzahlen. Und daran darf das Management mich dann auch gerne challengen und messen, ob das erreicht ist. HR sollte sich nicht nur diesen Platz am Tisch fordern sollten, sondern sollte auch aktiv darauf einzahlen, dass die KPIs und die Ziele dieses Tisches auch wirklich erreicht werden. Und dann ist dieser Platz auch legitimiert. Dann ist der nicht irgendwie durch Goodwill geschenkt, sondern dann hat HR sich das auch wirklich erarbeitet und verdient. Und da würde ich gerne hinkommen, dass dieses Selbstverständnis im HR in Deutschland aufgebaut wird, dass es eine wirklich unternehmerische und strategische, wichtige Abteilung ist, die auf strategische Ziele aktiv einzahlt.
Gefühlt ist es das, was wir die ganze Zeit predigen, und Patrick hat es einfach wunderschön zusammengefasst. Max, hast du noch was zu adden?
Ich würde es auf jeden Fall nicht so schön zusammenfassen können wie Patrick. Ich habe noch was Kleines zu adden zu dem, was du gesagt hast, nämlich mit den Values anfangen und die operationalisierbar machen. Das ist super, super wichtig. Aber das gilt nicht nur für Führungskräfte, sondern das gilt für alle in einem Unternehmen. Wir sind es gerade selber durch den Prozess. Wir haben unsere Core Values genommen und haben rund 30 Core Principles daraus entwickelt, die uns dabei helfen sollen, um diese Values wirklich operationalisierbar zu machen, im Alltag zu leben. Wir haben Formate geschaffen, um auch das in die Kultur einzumassieren. Und wenn HR wo anfangen kann, dann da, und dann ein Führungsleitbild daraus zu schaffen und eine Führungsvision und Führungsprinzipien, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter erster Schritt.
Und es ist mein Lieblingsthema, was ich bei Kundinnen mache. Ich liebe das, wenn wir das machen. Wirklich, das ist mein absolutes Lieblingsthema, die Values operationalisieren, weil du es so schön merkst. Annika, wir enden den Podcast ja immer mit den Best Takeaways, die man morgen praktisch umsetzen kann oder was man gelernt hat. Möchte jeder seins sagen oder möchte einer zusammenfassen und wir adden?
Mein Top Takeaway heute ist nochmal das Thema, sich selbst kennen und sich selbst managen zu können, um andere auch entsprechend gut managen zu können.
Patrick?
Ich überlege gerade, ob das zu egozentriert ist, aber mir ist gerade nochmal bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass HR sich den Platz am Tisch wirklich verdient und erarbeitet und den nicht einfach nur so hingeworfen nimmt. Das finde ich aber den wichtigsten Takeaway, weil ich glaube, der ist auch sehr, sehr relevant für die Zielgruppe dieses Podcasts hier.
HR muss sichtbar sein, damit sie den Platz kriegen, ja. Max?
Ich glaube, mein Key Takeaway, beziehungsweise mein Takeaway, was sowieso immer über allem schwebt für HR, ist, HR muss Sparringspartner sein für Führungskräfte und HR muss Sparringspartner sein für die Mitarbeitenden und als drittes Sparringspartner für die Schnittstelle zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Das ist eine der wichtigsten Rollen für HR, um auch Retention im Unternehmen zu fördern.
Ich habe zwei, die ich noch gerne adden würde, und zwar, was ich richtig gut fand, war nochmal dieses Mindset, Führungskräftetraining macht es nicht erst, wenn es Probleme gibt, weil sonst fühlt es sich an wie eine Bestrafung, sondern nehmt es eher als etwas, das ihr den Führungskräften schenkt zur neuen Führungskraft. Also das macht ja auch wieder einen Riesenunterschied in der Wahrnehmung und im Narrativ. Und was ich total toll fand, dieses Rollenkonzept. Macht euch klar, dass ihr als Führungskraft verschiedene Rollen habt und kommuniziert die auch. Also das finde ich ein sehr barrierearme und tolle Idee, zu sagen, ich sitze da mit diesen 6 Rollen und kommuniziere die auch.
Packen wir euch auch in die Shownotes.
Packen wir euch den auch Artikel in die dazu. Patrick, Max, Annika, es war eine fantastische Folge. Es war gar nicht so chaotisch, wie ich gedacht hatte, zu viert, sondern ich finde, wir haben uns gut diszipliniert. Total. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören auch. Danke an euch für eure Zeit und die Insights. Wie immer, folgt uns über LinkedIn, schreibt uns, wenn ihr Beratung zu Personalthemen braucht, meldet euch bei mir. Wenn ihr ein Führungskräftetraining braucht, meldet euch auf jeden Fall bei der TAM. Happy HR und vielen Dank an euch.
Danke euch.
Dankeschön.
Tschüss. Wir sind Brangelina, der HR.
Anjuka, finde ich, könnt ihr drin lassen.